Ja, willkommen zu einem Vortrag, der jetzt ganz anders läuft, als eigentlich angekündigt ist. Es sollte eigentlich ein Vortrag werden zu einem virtuellen Speichersystem für einen 8-Bit-Rechner. Den Vortrag hatte ich vor Jahren mal angefangen aufzuarbeiten, habe den rausgeholt, habe mir den angeschaut und das waren dann viel zu viele Leitungen, viel zu viel technisch, wie man es baut. Also habe ich jetzt das Ganze ein bisschen umgebaut, zu einem Streifzug dazu, was eigentlich RAM ist, wie die verschiedenen Rechner damit umgehen und ob wir überhaupt RAM brauchen.
Fangen wir mal ganz einfach an. RAM. Oder anders, ich glaube, ich habe sogar eine Übersicht, was alles drin ist. Ja, die Frage ist ganz einfach, die Hauptfrage am Anfang wird mal sein, brauchen wir überhaupt RAM?
Ihr seid übrigens immer aufgefordert, auch zwischenrein Fragen zu stellen. Je dümmer, desto besser. Wenn irgendwas nicht klar ist oder wenn ihr was anderes wissen wollt.
Also, ganz gut, wenn du bei dem Mikrofon bleibst.
Okay, wo sind die Handschellen? Ja, nein, es geht ja allein schon der Luxus, dass das alles aufgezeichnet wird. Wahnsinn. So.
Kannst du die Maus ein bisschen wegschieben?
Wo?
Einfach weg, nach rechts wegschieben. Weg mal rum.
Ah, da ist eine Maus. Da ist eine Maus. Ha! Die Maus ist im Haus. Mal eine ganz einfache Frage. REM. Ja, wir haben schon den ersten Effekt von vollen Folien. Jeder sitzt da und liest, anstelle zuzuhören. REM. Brauchen wir REM überhaupt?
Nein, nach von Herrn Neumann geht das weiter.
Nein, aber brauchen wir REM? Nach Herrn Neumann brauchen wir ein Storage für Programme und ein Storage für Daten. Ja, aber brauchen wir sowas wie ein REM, wo irgendwie das Zeug byteweise drinsteht?
Wir können auch ein Turing machen und ein endloses Band da irgendwie dranhängen.
Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aus der Vergangenheit jetzt zusammengesucht von den ersten Rechnern, die so laufen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, Zuse zum Beispiel. Zuse hatte kein REM. Zuse hatte aber auch keine CPU mit Registern, wie wir sie heute kennen. Im Prinzip hat die Z1 bis 4 nur eine ALU gehabt, nach dem ABC-Modell, wobei es heißt, nach dem ABA-Modell. Zwei Eingänge, ein Ausgang, wobei der Ausgang gleich wieder auf einen Eingang rückgekoppelt ist. Klingt jetzt noch normal, viele CPUs sind ja so, man macht irgendein Add irgendwas zu Akkumulator und dann landet das Ergebnis wieder im Akkumulator. Das Laden vom Akkumulator ging aber nicht so einfach, der A-Eingang wurde nur geladen, wenn was von der Tastatur kam oder die Maschine zurückgesetzt wurde. Ansonsten ging jede Ladeoperation immer in den B-Eingang. Also man darf hier selbst den Akku nicht mit dem vergleichen, was heute ein Rechner hat. Oder was man heute als Standard voraussetzt. Dafür hat er aber bereits einen Speicher für 64 Werte gehabt. Und das mechanisch, man kann es ja im Technikmuseum anschauen, ist schon ein wunderschönes Teilchen, finde ich. Und diese 64 Werte konnten beliebig auf den B-Eingang gehen, zur Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division. Wenn man es genau betrachtet, ist es natürlich dann nur ein besserer Taschenrechner durch diese Einschränkung. Aber er hat ganz wenig mit dem zu tun, was wir heute mit Speicher oder mit Registern kennen. Schlimmer noch oder noch ganz anders ist dann der ENIAC von der Amis. Der hat 20 Akkumulatoren. Ja, der hat im Prinzip 20 Speichereinheiten, wovon aber jede rechnen kann. Die könnte man jetzt als Register bezeichnen. Stimmt aber nicht ganz. Es sind einfach rechnende Speicherstellen. Ja, weil es gibt keinen anderen Speicher als diesen. Also kann man es auch nicht Register nennen, sondern es ist einfach der rechnende Speicher. Genauso wie beim Zuse gibt es keinen anderen Speicher als diese 64 Speicherstellen. Ein lustiges Biest ist dann der Ermet aus Zürich. Ich weiß nicht, wer kennt ihn? Wer hat davon schon mal gehört? Super. Ansonsten ist es echte Wissenslücke, insbesondere für die, die aus der Schweiz kommen, sofort Hausaufgaben machen. Das Gerät ist ein Röhrenrechner an der ETH gebaut. Und es ist, wenn man sich anschaut, ein ganz, ganz, ganz interessante, ja, Chimäre. Der Konstrukteur, der Herr Stiefel und seine Helfer, hatte ja die Z4 an der ETH in Betrieb. Das heißt, er kannte die ZUSE-Struktur. Und er ist 49 bereits in Amerika gewesen und hat sich sowohl mit dem Neumann zusammengesetzt, als auch mit anderen Leuten, als auch genau den ENIAC angeschaut. Und rausgekommen ist eine Maschine, die, ja, ich möchte sagen, das Schlimmste von beiden vereinbart. Ja. Wir haben in dem Fall haben wir jetzt anderthalb Register, so wie beim ENIAC-Rechenwerk, die da bloß nicht sichtbar sind. Das heißt, es gibt einen Akkumulator und es gibt ein zweites Hilfsregister, was aber nicht richtig angesprochen werden kann. Dazu gibt es dann einen neuen Indexregister, was eine sehr interessante indizierte Adressierung erlaubt und einen Speicher auf Trommel. Jetzt erstmals in einem Design wirklich einen externen großen Speicher. Es gibt aber an der Stelle eben keine richtigen internen Rechenregister. Die Indexregister zum Beispiel sind nur dreistellig anstelle 18 Stellen. Das normale Wort ist 18-stellig. Und wenn man dann die Z22 in der Reihe anschaut, also die Fortentwicklung der ZUSE-Reihe, wie sie vom Hanewinkel gemacht worden ist, hier haben wir jetzt zum ersten Mal sowas Ähnliches wie Register im Gegensatz zum Speicher. Es gibt den sogenannten Schnellspeicher als Kernspeicher. Der Schnellspeicher im Gegensatz zum Trommelspeicher. Auf der Trommel kennt jeder, oder? Wer kennt's nicht? Muss ich's erklären? Gut. Der Trommelspeicher war im Prinzip der Hauptspeicher der Z22. Darauf waren alle Daten. Und jetzt gab es dann normal 13 Worte, die in diesem Speicher lagen, aber in der Maschine im Prinzip gecached, könnte man sagen, oder den Speicher der Trommel überlagert haben. Es gab die entsprechende Speicheradresse, adressierte dann nicht die Trommel, sondern adressierte ein Register. Und die konnte man speziell nutzen, um die Rechenoperation zu beschleunigen, weil keine Trommelwartezeit mehr nötig war, um eine dieser Werte zuzugreifen. Also wenn man zum Beispiel eine Konstante mehrfach drauf addieren wollte, war es ganz sinnvoll, die in ein Register vorher zu legen. Also in einen Schnellspeicher. Weil es gab keine extra Registerbefehle, sondern es waren die ganz normalen Adressen, die verwendet wurden. Und ganz interessant, die Maschine hat zum ersten Mal einen, falsch, sie war nicht die erste Art Maschine mit Bandspeicher, sie war aber die erste Maschine, die den Band in eine Art Speicher verwandelt hat. Vom Band wurden Blöcke mit 128 Worten gelesen, die dann in einem Kernspeicher gelandet sind und konnten dort dann direkt wieder wortweise adressiert werden. Das heißt, der ganze Bandblock war als Speicher vorhanden, wenn er gelesen war. Wir haben aber immer noch nicht so das, was wir als REM oder Rechner kennen. Erst, so, welche Taste drücke ich jetzt, damit es nicht explodiert? Das war die falsche. So, ha. So. Erst mit der 701 gab es richtig sowas wie REM, wie wir es heute kennen. REM, das also als Speicher im direkten, wahlfreien Zugriff vorhanden war, in dem sowohl Programm als auch Daten abgelegt worden sind und mit dem man ganz normal, so wie man es heute von einem PC oder sonst woher kennt, arbeiten kann. Die Speicherung erfolgte an der Stelle auf Williams-Röhren. Wem sagt Williams-Röhren was? Okay, andersrum, wem sagt's nix? Okay, Williams-Röhre, jeder kennt dann Oszilloskopen, ja? Mit der schönen, nachleuchtenden Röhre. Es hat, wer kennt dann Tektronix 4062? Genau, Rechner mit Speicherröhre. Das heißt, der Rechner hat kein Bildschirm, kein Bildspeicher, sondern das Bild wird auf die Röhre geschrieben und die Röhre hält das Bild eine Zeit lang. So, jetzt stelle man sich so eine Röhre vor und man macht einen Punkt, malt man hin für jede 1 und keinen Punkt für eine 0. Dann hat man seinen Speicher. Jetzt fehlt nur noch das Auslesen. Auslesen geht ganz einfach. Man schickt nochmal einen Elektronenstrahl hin, hat vorne eine Abtastleitung drauf, weil wenn der Elektronenstrahl, also wenn der Elektronenstrahl auf die Leuchtschicht trifft, dann erzeugt er eine negative Ladung mit einer positiven Ladung außenrum. Die negative Ladung ist die, die dann erleuchtet. So, wenn darauf jetzt nochmal ein Strahl trifft und da war bereits negativ, ergibt sich eine größere negative Ladung. Und das kann man durch einen Impuls messen, der sich dann dort ergibt, wenn du ein Messdraht davor liegen hast. Also schreibt man einfach auf einen Bildpunkt nochmal einen Bildpunkt drauf und schaut, ob es Pieps macht oder nicht Pieps. Das heißt genau genommen, wie viel Pieps es macht, um zu sehen, ob da eine 0 und 1 war. Damit ist es Lesen gar, aber anschließend ist alles 1. Ist natürlich ein bisschen blöd. Da kommt aber jetzt dann genau dieser Verdrängungseffekt zum Tragen. Du tust nämlich, nachdem du gelesen hast, und wenn du gelesen hast, dass da vorher ein 0 war, schreibt man nochmal eine 1 knapp daneben. Und die knapp daneben geschriebene 1 schubst die positiven Ladungen wieder dahin, wo eigentlich der Speicherpunkt ist. Das heißt, wenn man das nächste Mal nachschaut, sieht man wieder eine 0. Klingt lustig, ist aber, finde ich, ein ganz genialer Gedanke. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange die Ingenieure, denen das eingefallen ist, über der Idee der Röhre gebrütet haben, bis die auf die Idee gekommen sind. Das ist also Hacken pur. Interessant an der Maschine ist, sie hat wiederum dieses anderthalb Registerrechenwerk. Also eigentlich nur einen Akku, der sich zwar jetzt beliebig laden lässt und beliebig speichern lässt, aber nicht kein zweites Hilfsregister oder sonst was hat. Das MQ-Register ist nur ein Überlaufregister, beziehungsweise dient für bestimmte Operationen mit doppelter Länge. Praktisch zeitgleich. Also interessant ist noch, einer der Hauptentwickler der 701 war Werner Buchholz. Und da werden wir später nochmal drauf kommen, warum der Mann für unsere Speichergeschichte wichtig ist. Praktisch zeitgleich ist die Univac 1103 entwickelt worden. Ich sage jetzt speziell 1103, nicht A, wie hier steht. Die 1103 war eine Entwicklung fürs US-Militär. Die wollten damals einen neuen Rechner haben und haben parallel Aufträge an Univac und an IBM vergeben. Und es muss dort entweder sehr genaue Vorgaben gegeben haben oder irgendwie Kenntnisfluss hin und her. Weil die Entwicklung der Univac hat eigentlich etwas früher gestartet als die der 701. Interessanterweise sind aber alle Kernspecs von beiden Maschinen völlig gleich, inklusive der Williams-Röhren und der Art, wie die Trommel angespeichert wird, angesteuert wird. Das Problem war, IBM hat ihren Rechner sofort, oder das Interessante, IBM hat ihren Rechner sofort vermarktet als kommerzielle Maschine. Univac ist brav da gesessen, weil sie hatten eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Militär und die haben die fast ein Dreivierteljahr warten lassen, bis die gesagt haben, ja, könnt's verkaufen. Ich habe immer noch den Verdacht, da hätte es Leute mit Interessen gegeben, die dafür gesorgt haben, dass manche Papiere schneller gelaufen sind als andere. Wozu hat das geführt? Es gab eine Verbesserung der Maschine und es gab die 1103A, die dann offiziell verkauft wurde, also öffentlich verkauft wurde. Das Interessante hier ist, sie hat jetzt erstmals einen Speicher, bei dem bei dem zusätzlich bei dem zusätzlich zu den Williams-Röhren, die ursprünglich in der 1103 drin waren, die sind rausgefallen. Dafür gab es dann hier jetzt einen echten Kernspeicher. Die Williams-Röhren waren noch drin. Genau, die waren noch drin. Dazu gab es dann einen Speicher auf Trommel, genauso wie bei der IBM. Aber jetzt die Verbesserung der 1103a, im selben Adressraum drin liegt auch ein Kernspeicher. Das heißt, du hast hier einen Adressraum von 32 Kilowatten gehabt. In diesen 32 Kilowatten waren die ersten bis zu 12 Kilowatte, 4 bis 12 Kilowatt Kernspeicher. Dann kam eine 4 Kilowatt Lücke, kommen wir später dazu. Und dann kam bis zu 16 Kilowatt Trommel. Das heißt, vom Programm her gab es keinen Unterschied, ob man auf der Trommel gearbeitet hat oder im Kernspeicher. Bei der Programmausführung ganz deutlich. Und damit sind wir eigentlich fast beim Amiga mit seinem Fast-RAM und dem normalen RAM. Also wenn irgendjemand sagt, Commodore hat je irgendwas erfunden außer Marketing, dann bezweifle ich das.
Kannst du mal kurz die Zugriffszeiten nennen? Von dem Kernspeicher, wie eben so höre
ich, oder Trommel? So, ich wusste, irgendjemand kommt mit sowas. Okay. Bei der Zuse waren 40 Worte in einer Umdrehung und die Trommel hat sich mit 3000 Umdrehungen in der Minute gedreht. Ja. Das heißt, du hast eine Zugriffszeit von 40. Wolfgang, hilf mir, komm, du weißt das alte Zeug doch auch.
Ich überlege mein Mikrofon zu, fuck, wie war das?
Nee, das ist doch ganz einfach. Du hast bei 3000 Umdrehungen pro Minute, hast du 50 Umdrehungen pro Sekunde, du kriegst mit 50 Umdrehungen 50 mal 40 Worte, sind 5 mal 4 ist 200, 2000 Worte pro Sekunde. Das heißt, du hast 0,5 Millisekunden pro Wort, aber eine mögliche Wartezeit von 20 Millisekunden, je nachdem. Bei der Zuse übrigens war das gesamte Taktgerüst abgeleitet von der Trommel. Die Trommel war auch gleichzeitig, bei der ersten Kiste war es ein mechanischer Taktgeber und bei der Z22 war an der Trommel ein Taktgeber dran. Das heißt, da waren einfach Schlitze dran, wo ein Kontakt 01, also Takt, Takt, Takt gemacht hat. Wenn du von Geschwindigkeit redest, bei diesen ersten Rechnern ist Geschwindigkeit zwar eine schöne Sache, nur das Wichtige an so einem Rechner war nicht Geschwindigkeit, sondern dass sie überhaupt rechnen konnten. Ja? Das ist das, wo mir mal, da bin ich mal richtig ausfallend geworden, leider tut mir heute immer noch leid, bei einer Führung im Deutschen Museum. Der Führende war nicht schuld, weil der hat sein Skript abgearbeitet und es war ein lieber Mann, aber an dem Moment bin ich typisch Nerd. Ich habe nicht an meine sozialen Fähigkeiten gedacht, sondern nur daran gedacht, was der für einen Scheiß verzapft, weil der zum Schluss der Führung die Gray mit der Z3 vergleicht. Ganz ehrlich, die Einführung der Z3 oder eines der ersten Rechner war viel mehr für die Ingenieurwelt wichtig als die Einführung einer Gray oder eines anderen Supercomputers. Weil der Unterschied zwischen bestimmte Sachen nicht berechnen können und einfach berechnen können, ist viel gewaltiger als der Unterschied zwischen einfach berechnen und super detailliert berechnen. Ja. So, dann kommen wir jetzt zum großen Ende aller Rechnerentwicklungen, wo wir eigentlich wirklich hätten Schluss machen. Achso, halt, eine Sache noch. Die UNIVAC ist auch insofern interessant, weil es die erste Maschine ist, die auf ihre beiden Register, die hat auch nur zwei Register, aber auf ihre beiden Register vollständigen Lese- und Schreibzugriff hat. Wir sehen ja hier diese Adresslücke, die da dazwischen entsteht. Und diese 4 Kilowatte waren aufgeteilt in 2 Kilowatte wurde das A-Register angezeigt und 2 Kilowatte lang wurde das Q-Register angezeigt. Und damit konnten die Register über einfache Speicher-Speierbefehle konnten die Register als jede Art von Speicher Datenquelle oder Datenziel verwendet werden. Das ist insofern das wirklich große Erste an der Maschine neben dem Integration von Massenspeicher, wie man heute sagen würde, für die Trommel und Schnellspeicher, also Kernspeicher. So, wie gesagt, dann kommen wir bei der 360. Das hätte eigentlich das Ende aller Computerentwicklung sein sollen, meiner Meinung nach, weil alles, was danach kam, war nur ein Schritt nach unten, beziehungsweise nachmachen.
Darf ich das zitieren?
Das darfst du zitieren. Es gibt Spezialfälle. Wir sehen auch hier übrigens die beiden Spezies, die meiner Meinung nach den wichtigsten Einfluss auf die Rechnertechnik hatten, auf die moderne Rechnertechnik, Gray und Amdahl. Gray mit seiner Idee, einen Supercomputer zu bauen oder einen schnell rechnenden Computer zu bauen und Amdahl mit seinem Ansatz, einen Rechner zu bauen, der völlig losgelöst von der Hardware das Problem löst. Die 360 ist nämlich eigentlich eine völlig abstrakte Definition. Die 360 schaut zwar aus wie ein Rechner mit 16 Registern, 16 Megabyte Adressraum und Massenspeichern, ob das aber so implementiert ist, war von Anfang an nicht definiert. Es war nur definiert ein Befehlssatz, den jeder unterstützen muss und wie die Adressierung funktioniert. Alles andere war immer maschinenspezifisch und hinterm Betriebssystem verborgen. Es gab Implementationen wie die, 360-40, die nur eine 16-Bit-CPU eigentlich war. Das heißt, jede 32-Bit-Operation wurde aus zwei Hälften durchgeführt. Jeder Datentransfer, obwohl er logisch 32-Bit war, wurde als 2x16 durchgeführt. Umgekehrt gab es dann CPUs, die bereits in den späten 70er Jahren Speicherwörter mit 256 Bits verwendet haben, obwohl die logische CPU 32-Bit war. Das heißt, mit der 360 haben wir uns komplett davon gelöst, was jetzt wie die tatsächliche Implementation von Speicher ausschaut, weil wir haben auch einen virtuellen Speicher eingeführt. In dem Zusammenhang gehört dann auch die Frage, was ist Speicher? Wie strukturieren wir überhaupt unseren Speicher? Die allerersten Maschinen hatten nur ihre Worte, mit denen sie gearbeitet haben. Bei der Z3 war es ein 22-Bit-Wort, was Floating-Point-Zahlen machen konnte und der Programmwort war völlig losgelöst davon, ein 8-Bit-Lochstreifen. Der bekannte gelochte Kinofilm auf dem selbstgebastelten Laser. Das heißt, Programm und Daten hatten nichts miteinander zu tun. Jetzt sagt dann jeder gleich Neumann. Mag sein, aber auch in der Neumann-Architektur müssen Programm und Daten nicht dieselbe Größe haben. Haben sie auch nicht. Wir haben aber hier wirklich keine Neumann-Architektur, weil es beide natürlich vollständig voneinander getrennt werden. Der ENIAC im Gegensatz dazu hat 10-stellige Dezimalzahlen. Der hat wirklich an jeder Stelle seiner Register einen Zähler, der 0 bis 9 sagen kann. Und die Maschine arbeitet dezimal und die ganzen Berechnungen sind dezimal. Und es gibt kein Fließkomma an der Stelle und es gibt ein wahnsinnig kompliziertes dezimales Rechenwerk. Nur der Kleine, der darf ruhig mitreden. Da haben wir kein Problem. Das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Ja, die Amis waren lange Zeit ganz feste der Meinung, dass es einzig wahre ein Dezimalwerk ist. Ja, weil nur dezimal kann man auch wirklich ohne Fehler rechnen. Nein, es stimmt, weil wir rechnen ja im Dezimalsystem. Alle unsere Überlegungen sind im Dezimalsystem angefangen von der Rundung des Kaufmanns bei 0,5. Ja, es ist einfach so. Dezimal ist das passende System, wenn man klassisch weitermacht. Aber wir wissen alle, binär hat sich sogar bei den hartköpfigsten Amis durchgesetzt als einfach technisch besser. Ja. Das ist ähnlich wie die Amerikaner noch teilweise bis in die 60er Jahre Drahtrekorder gebaut haben. Weiß ich, kennt das jemand? Oh, Magnetdraht. Magnetdraht ist geil. Du kannst ein Stück Zaundraht nehmen und damit Sprache aufzeichnen oder sowas. Wenn es darum ging, um die ersten Sprachaufzeichnungssysteme in den 30er Jahre, gab es in Amerika die Entwicklung wirklich mit Magnetdraht. Das waren Drahtspulen. Die liefen durch was Ähnliches wie heute ein Magnetbandgerät durch und auf dem Draht waren die Daten. Manchmal, wenn man alte Romane liest, insbesondere uralte Science-Fiction-Romane aus den 40er Jahren, die dann diese Technik irgendwo ins Jahr 3000 heben, geil, ja. Entsprechend baff waren die, als sie hier in Deutschland nach dem Krieg Magnetbänder entdeckt haben. Ja, die Magnetbandentwicklung ist eine deutsche Entwicklung gewesen. Und war natürlich durchaus kriegswichtig. Und die Dinger sind nur wenige vorher rausgekommen. Der allgemeine Ingenieur in Amerika hat sowas überhaupt nicht gesehen, sondern erst nach dem Krieg. Und da waren die natürlich schon voll in ihre Magnetdrahtgeräte, also wirklich heißes Teil. Mit richtig Consumer-Elektronik dafür schon und alles Mögliche. Es war halt nur einfach minderwertig. Jede Shellac-Platte hat einen besseren Klang, als was du von dem Draht runterkriegst. Dafür funktionieren sie aber auch wirklich mit ganz blöden, einfach ferromagnetischen Draht. Wo war ich jetzt bei dem Ausflug? Ja, Dezimalzahlen. Und dann kommen wir nämlich genau wieder zum Emmett, der das Beste aus beiden Welten vereint. Er macht eine Maschine in der Struktur grundsätzlich wie eine Zuse, aber dezimal. Was natürlich von dem Herrn Professor seiner Warte aus ideal war, weil es jetzt keine Rundungsfehler gab, die nicht dem Dezimalsystem entsprechen. Ja. Das Interessante an der Emmett ist, ENIAC war programmiert über Steckfelder. Der hatte gar keine richtige Programmierung in der Art, wie wir sie heute kennen, dass irgendwo ein Programm geladen wird oder so, sondern du hast die Befehle gesteckt und du hast selbst Verbindungen über verschiedene Befehle, nicht mit Springen nach Adresse anderer Befehlsblock, sondern da wurde dann ein Draht drüber gehangen. Ja, das ist eine sehr krude Programmierstruktur. Wenn man die Maschine anschaut, ist sie ganz interessant, weil dann sieht man, wo man was gespart hat oder wo es Sinn ergeben hat. Nur aus unserer heutigen Sicht habe ich Probleme, das überhaupt als einen programmierbaren Rechner anzusehen. Das ist eher eine spezial gesteckte Maschine. So, Emmett nimmt natürlich die ganzen Vorteile der Lochstreifenprogrammierung beziehungsweise der Speicherprogrammierung von der Zuse, verbindet sie mit der Dezimallogik des ENIAC und baut das Ganze als eine serielle Maschine auf. Was natürlich unheimlich gut mit der Trommel zusammenkommt. Da kommen ja seriell die Bits daher, gehen seriell durchs Rechenwerk und gehen seriell wieder raus auf die Trommel. Und das ist der große, interessante Ansatz des Emmett, der den über das, dass er diese beiden Techniken, die beiden Entwicklungszweige verbindet, raus interessant macht. Der Emmett ist der erste, Low-Cost-Implementation eines vollwertigen Rechners. Ja? Was wir in der Vergangenheit immer wieder hatten, PDP, PDP parallel, PDP seriell. Was ist das dann? I? Nee. Ist wurscht. Ja, gut, ich auch nichts. Ich weiß nur, dass die auch serielle Implementationen zum Kostensparen hatten. Das Ganze hat die Schweiz schon vorne weggenommen. Wer hat's erfunden? So. Das Interessante an der Emmett ist auch, wir haben hier den Befehl zum ersten Mal in einem Datenwort verschlüsselt. Ein Datenwort waren 18 Stellen, 18 Dezimalstellen. Die 18 Dezimalstellen natürlich dann auf der Trommel und im Rechenwerk binär kodiert und in dem Fall nach einem, war es ein Gray-Code? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nach einem 10 aus 16 Code innerhalb des Binärstroms verschlüsselt. Wobei beim normalen Datenwort war eine Stelle Prüfziffer, 14 gültige Stellen und eine Stelle Vorzeichen. Das heißt, das Vorzeichen hat eine komplette Dezimalstelle eingenommen. Wenn wir also ein 18-dezimalstelliges Wort haben, dann waren dabei aber nur 14 Zahlen. Davon waren fest bei einer Fließkommazahl 11 Stellen vorm Komma oder 11 gültige Stellen und 3 Stellen Mantisse. Das Neue jetzt hier ist, diese 14 Stellen werden bei der Befehlsausarbeitung als 2 Befehle hergenommen. Das heißt, man kann jetzt in einem Datenwort 2 Befehle hinterlegen und dieses Datenwort genauso bearbeiten oder dieses Programmwort genauso bearbeiten wie ein Datenwort. Ist jetzt auch nicht wirklich auf seinem Mist gewachsen. Die Idee hat er aus Amerika mitgebracht, weil es dort schon im Gespräch war, bloß noch nicht realisiert. Ich finde es halt einfach interessant, weil das die erste größer bekannte Maschine ist. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil irgendjemand hört wieder was raus, was 3 Monate vorher fertig war. Die erste größer bekannte Maschine im praktischen Einsatz war, die Daten und Programm im selben Speicher vereinte und auch im selben Format. So, und jetzt kommen wir wieder zum Herrn Buchholz, den wir vorhin schon hatten bei der 701. Der 701 hat nämlich jetzt etwas...
Das kommt auf dem nächsten Ding, oder?
Ich weiß nicht mehr, wie ich die Folie gemacht habe. Egal. Die 701 hat nämlich jetzt was, das ist eine 36-Bit-Maschine, die jetzt dieselbe Idee hernimmt wie die AirMed. Ich habe jetzt übersprungen, die Z22 arbeitet jetzt mit 38-Bit-Floating-Point-Zahlen und hat den Befehl ebenfalls in 38-Bit. Das heißt, bei der Z22 ist ebenfalls ein Datenwort und ein Befehlswort formal das gleiche. Der Unterschied ist nur beim Befehlswort. Das Befehlswort fängt immer an mit 1.0 oder 1.1, weiß ich jetzt nicht mehr. Eine Kombination, die beim Datenwort unwahrscheinlich ist. Ja, mei, der Ingenieur will immer schnell eine kleine Hilfe haben, wo er sieht, wo er gerade ist. Hilft beim Debuggen. Bei der 701 haben wir jetzt ein 36-Bit-Wort und haben Halbwortadressierung. Das heißt, der Speicher ist zwar 36-Bit weit adressiert, die Adressen sind aber je 18-Bit-Halbwort. Das heißt, an der Adresse 0 steht ein 36-Bit-Wort, an der Adresse 2 steht wieder ein 36-Bit-Wort und so weiter. Und die Adresse 1 adressiert die höherwertige Hälfte des ersten 36-Bit-Worts. Hier haben wir also auch das, was später bei IBM Standard wird. Wir haben eine MSB-First-Adressierung. Wir haben also den höherwertigen Teil eines Wortes links im Speicher. Was jetzt hier zusätzlich noch neu ist, hier haben wir dann auch noch die 18-Bit Befehle, also ähnlich wie bei der AirMed, zwei Befehle gehen in ein Speicherwort rein. Und deswegen brauchen wir auch die Halbwortadressierung, damit wir auch auf jeden Befehl springen können und nicht nur auf jeden zweiten Befehl. Solche Rechner hat es auch gegeben, waren auch nicht schlecht, muss aber nicht sein. So, und jetzt das Interessante ist, diese Maschine war jetzt die erste, die auch ein Zeichenwort explizit adressiert hat. Wenn ich hier das erste sage, dann müssen wir in der Zeit immer ganz vorsichtig sein, weil es zu irgendwas dann immer einen obskuren Testrechner gibt, der das vielleicht vorher schon gemacht hat. Ja, die 701 war aber eine gebaute Maschine, die in Serie verkauft wurde. Es war ein fertiges Design, es war keine Bastelei an der Uni. Wolltest du gerade was sagen? Hast du ausgeschaut? Danke. Hier wurde jetzt erstmaligst ein Zeichen adressiert. Ja. Und hier hat der liebe Herr Buchholz sich einen Namen für überlegen müssen. Und er ist auf das Byte gekommen. Also mit I noch geschrieben. Der Bissen nach dem Bit, dem Stückchen, das Byte, den Bissen. Der Mann ist dafür zuständig, dass wir heute immer noch Byte sagen. Und das ist die Maschine, von der das Byte eigentlich herstammt. Nur hat das Byte damals noch 6-Bit gehabt. Diese 6-Bit gehen halt einfach wunderbar auf, weil 3 Bytes sind dann ein Halbwort, beziehungsweise 6 Bytes ist ein Wort. Und 6 mal 6, das ist was in dem damalig noch unheimlich 12er-orientierten Denken wunderbar reingepasst hat. Die Amis haben es ja heute noch, aber gut. Die 701 ist also aus vielen Gründen wichtig, aber ganz besonders, weil sie die erste Maschine war, die ein Byte hatte. Die UNIVAC zum Beispiel im Gegenzug dazu, das haben wir ja schon gesagt, es ist eine sehr parallele Entwicklung gewesen. Die UNIVAC im Gegensatz dazu hatte zwar auch 36-Bit-Worte, hat in den 36-Bit-Worten aber keine speziellen Byte-Befehle gehabt. Es gab keinen Befehl, um irgendwo das zweite Byte aus dem Wort rauszuholen, sondern man musste das extrahieren und shiften und sonst was. Natürlich konnte all diese Maschinen, die wir bis jetzt hatten, auch irgendwie Zeichen auf den Drucker ausgeben. Nur halt, es war nicht angedacht, dass man die Zeichen auch verarbeitet. Die 701 war die erste, die sowas wie eine Art Zeichenverarbeitung überhaupt unterstützt hat. Das war die erste Maschine, die wirklich daran gedacht hat, dass wir mit was anderem als bloß Zahlen manipulieren. Da muss man ganz ehrlich sagen, die Mathematiker, die am Anfang daran gedacht haben, waren natürlich, denen war ganz klar, das ist doch völlig wurscht, ob wir jetzt mit einer 6-Bit oder einer 36-Bit-Zahl ein Zeichen darstellen. Das ist ja eh bloß ein Symbol. Ja, praktischer war aber dann doch irgendwo die Einführung von einer wirklichen Zeichenkodierung, in dem Fall 6-Bit. 6-Bit hat übrigens auch ganz Rhabarber, ich brauche was zum Trinken. 6-Bit hat ganz gut damit zusammengepasst, dass es damals auch 6-Bit-Fernschreibcodes gab. Und jetzt sind wir wieder bei der 360, die Maschine, die alle Entwicklung beendet hat. Die Maschine hat 32-Bit-Worte, aufgeteilt als Halbworte, Doppelworte und Bytes. Und das sind jetzt Bytes, die 8-Bit haben. Das ist die Maschine, wo unser 8-Bit-Byte herkommt. Das ist das 8-Bit-Byte. Das ist dann auch das erste, wo das Byte mit Y geschrieben wurde in der offiziellen Dokumentation. Das ist die Maschine, der wir alles verdanken und nach der es keine andere mehr hätte geben sollen, meiner Meinung nach. Zusätzlich gab es jetzt hier das erste Mal einen echten Unterschied zwischen Floating-Point-Zahlen und Integer-Zahlen. Die früheren Maschinen haben entweder nur Integer gerechnet oder nur Floating-Point oder sie haben beides auf selbe Wort abgebildet. Also die EMET zum Beispiel konnte entweder eine 14-stellige Ganzzahl oder eine 11 plus 3-stellige Fließkommazahl. Ja. Sie hat aber keine anderen Datenwerte gehabt. Die IBM 360 hat zum einen mit, ach du bist ein Schatz, super. Leute, das ist Service, das müsste jetzt halt die Marke weg oder könnt ihr das verkaufen als irgendwie Werbespot? Das neue Nerdgetränk? Vergesst irgendwelche koffeinangereicherten Colas, nehmt's märkisches... Okay, ich trinke es trotzdem. Danke, danke. Ah, Nerds trinken bloß, na, was immer. Ach, da steht ja schon eine Flasche. Entschuldigung, ich bin blind. Wo war ich jetzt? Ja, das war die erste Maschine, die auch Fließkomma von Festpunktzahlen trennte und nicht nur irgendwie reinpackte, sondern komplett separate Rechenwerke dafür vorsah und die Fließkommazahl als 64-Bit-Zahl machten, aber in einem hexadezimalen Fließkomma. Da hatte ich vor einiger Zeit eine lustige Diskussion, da hat irgendein Prof hat eine Aufgabe gestellt, ein Rätsel zu lösen, wo eine IBM-Fließkommazahl drin vorkam. Und irgendwie bin ich mit einem zum Reden gekommen, der die Aufgabe hatte. Und der Mann ist schier verzweifelt, weil er nicht gefunden hat, wo der Gag ist. Ja, der Gag ist ganz einfach, hier tut man nicht binär stellenweise, sondern durchschiften, wenn man konvertiert, sondern man tut vierer stellenweise durchschiften. Das heißt, die Mantisse rutscht immer in Einheiten von 4-Bit. Und nicht in Einheiten von 1-Bit. Das Interessante auch hier festgelegt bei der IBM 360 ist nur die Byte-Adresse. Das Byte ist jetzt hier erstmals, wir haben bei der 701 das Byte eingeführt, die Adressierung war aber immer noch Halbwort. Das heißt, ich konnte immer nur 3 Bytes auf einmal adressieren. Mit der 360 habe ich jetzt die Adressierung auf Byte festgelegt. Das Byte ist die kleinste adressierbare Einheit. Und wie alle größeren Einheiten verwaltet werden, ist verborgen vor dem Programmierer. Das ist per Definition nicht definiert. In der Praxis ist natürlich ganz klar, wenn man Werte auf 32-Bit ausrichtet, dann wird es ein bisschen schneller. Es war auch so, dass die ersten Maschinen standardmäßig ein Fault und ein Interrupt geliefert haben, wenn du irgendein Wort von was anderes als einer Wortgrenze aus ausgeführt hast. Finde ich ganz gut. Irgendwann aber, das war so um, wann ist Linux das erste Mal auf einer 360 gelaufen? Und schon wieder mal ein Effekt, wo Linux alles kaputt gemacht hat. Weil ab dann nämlich tatsächlich bei praktisch allen IBM-Rechnern oder allen 360-Nachfahren die Fault-Generierung bei Misaligned-Word-Zugriff ausgeschaltet wurde. Weil nun mal zu viel C-Code dahergekommen ist, der nicht vernünftig aligned hat. Womit wir wieder bei der Ding sind, gescheite Datenstrukturen sind das einzig Wahre. Wenn du deine Datenstrukturen richtig hast, ja, dann ist es völlig egal, wie du dein Programm schreibst, das ergibt sich von selber. ist so. Es war schon vorher, ab Mitte der 80er gab es Maschinen, wo man das Alignment ausschalten konnte. Damals ging es darum, dass man Platz sparen kann. Ja. Es war zum Beispiel auch so ein gängiger Programmtrick. Definiert war ja nur eine 24-Bit-Adresse als gültiges Adresswort für die 360, musste aber abgelegt werden als Wort in einem 32-Bit-Wort. Also was haben die Jungs am Anfang gleich gemacht? Da oben ist ein Byte, ein ganzes Byte frei für Marker. Da kann man zum Beispiel reinschreiben, gültige Adresse, oder kann reinschreiben, Adresse von der Datentabelle 23 oder irgend solche Sachen. Was dann natürlich riesig Probleme dazu geführt hat, als man den Adressraum erweitert hat, also den User-Adressraum erweitert hat. Diese 16 Megabyte Adressraum galten immer nur fürs Anwendungsprogramm. Die Betriebssysteme unten drunter haben schon immer mit wesentlich größeren Sachen gearbeitet. Also wenn irgendjemand sagt, Intel hat mit der PAE die Erweiterung des Adressraums erfunden, Krampf, haben wir alles schon bei der IBM gehabt. Oder bei Kompatiblen. Mitte der 80er gab es ja noch einen ganz regen kompatiblen Markt mit IBM-kompatiblen Rechnern. Im Prinzip, ich rutsche jetzt ab, aber im Prinzip können wir alle Entwicklungen, die in den letzten 30 Jahren irgendwo in einem Mikroprozessor neu aufgetaucht sind, können wir ungefähr 20 Jahre vorher in einem 360, 370 Rechner finden. Von diversen Herstellern. Das ist nicht immer IBM gewesen, der das zuerst dafür eingebaut hat. Oft waren sie auch nur die zweite oder dritte. Aber sie haben es immer drin gehabt in irgendeinem 360, 370 Rechner. Und auch hier wieder, die IBM ist das Ende von allem, was passiert ist. Nach der 360 gab es zwar noch die verschiedensten, auch gut begründeten Ansätze, was anderes zu machen als ein 8-Bit-Byte und was anderes zu machen als eine wortlange Adresse. Die sind aber alle untergegangen. Angefangen von einer PDP mit ihren 12-Bit-Adressen und aufgehört bei Bull-Rechnern mit 9-Bit-Bytes. Gibt es, glaube ich, sogar im... Zumindest im System 7 gab es noch eine Variante, die man übersetzen konnte mit 9-Bit-Bytes. Ja, also es ist nicht so, dass es was Ungewöhnliches war, noch andere Rechner zu haben, auch in die 70er Jahre und sogar nur in die frühen 80er. Aber es war eigentlich tot nach der Erfindung der 360. Ja, schon wieder falscher Ding. Das ist, wenn man Mäuse versteckt, machen die im Keller irgendwas. So. Nee, das Windows ist scheinbar, oder die Art, wie das Open Office das Overlay hier macht, ist scheinbar so, dass ich da ganz hinten, wenn ich da drüben bin, bin ich nicht mehr im Programm. So, jetzt haben wir natürlich dann den Mikroprozessor irgendwann gehabt, 71, 72. Und die ganze Geschichte fängt nochmal an. Da war es, obwohl die 370 schon da war, hatte keiner von den Jungs auch nur irgendwie ein Interesse dran, da nachzuschauen, was gescheit ist. Sondern wir fangen erstmal damit an, dass wir 4-Bit wieder neu machen. Wir machen wieder getrennte Daten- und Programm- und Datenstrukturen. Wir haben 4-Bit-Daten, 8-Bit-Befehle. Bei der TMS 1000, wenn man hier sagt 8-Bit-Datenadresse, dann ist das nur beschränkt gültig, weil die einzige Art der Adressierung, die dieser Prozessor wirklich kann, ist auf ein ROM-Wort zugreifen, indem er in zwei 4-Bit-Register eine 8-Bit-Adresse zusammenbaut, um dann das Wort als Daten in den Akku zu laden. Ansonsten gab es keine richtige Adressierung. Die Adressierung ging nur zwischen den Spezialfunktionsregistern der Maschine. Wobei dann sowas wie ein Port auch eine Adresse war. Umgekehrt hat es die Maschine auch geschafft, 11 Ausgänge mit 32-Bit zu steuern, mit 5-Bit zu steuern. Der Prozessor hatte 11 Ausgangsfüßchen, aber man konnte nur 32 unterschiedliche Muster erzeugen, nämlich Akku plus Carry, die dann auf diese 11 Bits, also auf die 11 Füße gemappt wurden. Dafür gab es dann ein PROM, was bei der Herstellung programmiert wurde. Ganz klar, der Rechner war als Steuerung gedacht, war aber einfach der erste Mikroprozessor, der so wie wir es heute kennen, alles in einer Tüte hat. Intel hat natürlich wie immer alles auch nochmal machen müssen. In gewisser Weise besser, in anderer Weise viel schlimmer. Zum einen, es gibt jetzt eine 12-Bit-Adresse, 3x4-Bit. Es gibt 8-Bit-Befehle, 4-Bit-Daten, so wie beim TMS-1000. Es gibt auch sowas wie ein RAM. Das RAM ist aber jetzt als 4x20 Worte adressiert. Weil man konnte bis zu 4 RAM-Bausteine anschließen, die 16 Daten und 4 Steuerworte enthielten. Und die Adresse musste man aus diesen Teilen zusammensetzen. Die 8008, die ja eigentlich nicht von Intel ist in der Struktur, macht das Ganze hier besser. Wir haben 8-Bit-Daten, 8-Bit-Befehle und eine 14-Bit-ROM-Adresse, die zusammengebaut werden. Die Datenadresse ist wieder ein bisschen anders. Die kann theoretisch auch 14-Bit umfassen, ist aber nicht so lang. Interessanter weiterer Prozessor ist dann der 2650. Da haben wir 8-Bit-Daten und haben dann eine 13- oder 15-Bit-Adresse. Die Adresse wird 15-Bit breit berechnet, aber normalerweise nur 13-Bit breit da auf den Bus gelegt, weil die obersten 2 Bits Statussignale sind. Außer man setzt die CPU in einen speziellen Modus, der dann 15 Adressbits hat. Muss man noch ein Latch, glaube ich, dazu packen, damit man es rausgeht. Ich weiß nicht, wer es weiß. Intersils 6100 war ja im Prinzip eine PDP, damit mit den runtergesetzten 12-Bit-Sachen. Aber auch so spät wie 1976 ist Texas noch dahergekommen mit dem 9900 und hat einen 16-Bit-Prozessor gemacht, der einen 16-Bit-Speicher hat und eine 15-Bit-Wort-Adresse rauslegt, intern aber mit 16-Bit-Byte-Adressen arbeitet. Also man sieht, auch zur Zeit der Erfindung des Mikroprozessors und der ersten Prozessoren war es nicht so ganz klar, wie groß muss jetzt ein Byte sein, wie groß muss jetzt ein Datenwort sein, wie groß muss eine Speicheradresse sein. Und mal ganz ehrlich, wofür braucht man den ganzen Speicher überhaupt? Ja, Valvo hat ja an der Stelle Signetix ist eigentlich der Entwickler, hat an der Stelle bei der Adressen, die alle 16-Bit sind, das oberste Bit einfach hergenommen für indirekt. Das heißt, jede Adresse, die das High-Bit gesetzt hat, war die Adresse einer Adresse. Die 2650, wer mal die Zeit hat, sollte sich mal die Datenblätter anschauen, ist eine der wunderschönsten 8-Bit-CPUs, die es gibt. Die Kiste ist voll symmetrisch. Also nicht wie eine 8080 oder eine Z80 pseudosymmetrisch. Bei der 2650 geht alles mit allem. Und das wirklich durchgängig. Nee, das ist schon wieder. Wo ist jetzt Maus? Klick. So, jetzt kommen aber dann die richtigen 8-Bitter mit 8-Bit-Datenwort. 16-Bit-Adresswort. Die erste Generation Motorola und Intel und dann die den Leuten wahrscheinlich mehr bekannte zweite Generation mit Z80, 6502 oder 6809. Das sind jetzt die ersten Prozessoren, die wirklich 16-Bit-Adresse verwendet haben und damit volle 64K Datenraum zur Verfügung gestellt haben. Wir sagen heute 64K, naja, geht irgendwie, braucht man eine Erweiterung. Damals war es aber echt so, 64K, wofür? Nein, wirklich, wofür 64K? Die Frage ist nämlich eine ganz praktische. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, was sind die Speicherbausteine, die es damals in dem Bereich gab? Motorola, es hat ja damals wirklich jeder Hersteller seine eigenen Speicher angeboten. Selbst Moos, der kleine Grattler, der eigentlich wirklich gerade nur den Prozessor zusammengekriegt hat, rede ich dir zu viel? Ach so, muss ich lauter reden? Nein. Dann machen wir die Tür zu. Hattest du ja vorhin schon vorgeschlagen. So, jetzt bin ich wieder draus. Ja, jeder Grattler hat damals seinen eigenen Speicher auf den Markt gebracht. Auch Valvo hat noch so spät Speicher auf den Markt gemacht, dass die großen VTI und sowas bis zum Schluss Speicher gemacht haben, ist klar. An dem Speicher lässt sich jetzt ganz gut absehen, was war denn das, was die Ingenieure im Kopf hatten, was man machbar machen kann. Motorola hat seinen 6810 da gehabt. Kilobit-Speicher statisch war damals Stand der Technik. Das waren immerhin Bausteine mit um die 10.000 Gatterfunktionen oder 10.000 Transistorfunktionen. Ein Kilobit. Motorola hat das Ganze bereits den Speicher damals byteweise organisiert. Und damit haben wir 128 mal 8 in einem DIP 24 300 Mill Gehäuse. 300 Mill ist das, was man der normale Mikroprozessor, die man so hat, die 8-Bit-Mikroprozessor, das sind 300 Mill Gehäuse. Also so breit und fett waren Speicherbausteine und halb so lang wie ein Mikroprozessor für 128 Bytes. Um damit 64 Kilobyte Speicher aufzubauen, haben wir 512 Chips gebraucht. Man hat die 512 Chips, hat man 32 Europakarten gebraucht, um die einzubauen. Ja, das ist so ein Rack. So ein Rack gab's gar nicht. Ja, du brauchtest also zweistöckig Europakarten für 64 Kilobyte mit der Technik, die dann nebenbei unten beim Intel habe ich es ausgerechnet, beim Intel desselben 64 Kilobyte 20 Ampere frisst. Sogar ein bisschen mehr, nur die Speicherchips. Wir brauchen natürlich noch TTLs und Buffer und Dekodierlogik und so weiter. Das heißt, die reine Nennleistung für den Speicher, wenn er nur dasteht und vor sich hin summt, sind 20 Ampere. Wenn man dann dazu nimmt, der Prozessor hat damals selten mehr als ein halbes Ampere gebraucht, wenn überhaupt, ja, meistens waren es nur so 1-200 Milli, dann ist das ein enormes Ding. Dazu kommt, der Speicherchip hat fast so viel gekostet wie der Prozessor. Ja? Bei Motorola war das damals schlecht zu sagen, weil die haben ihre ersten Chips als Set verkauft. Du konntest einen 6800 gar nicht kaufen. Du musstest das 6800 Set kaufen. Motorola war total festgefahren in der Idee, wir verkaufen eine komplette Landschaft. Ist natürlich, das ist diese, wir machen es richtig, diese Ingenieursicht. Wir machen gescheit, weil was soll einer rumbasteln? Wir bauen gescheite Bausteine und du nimmst alle Bausteine und bist du perfekt versorgt und hast keine Probleme. Ja, der Nachteil war, sie haben nicht nur für den Prozessor allein fast $300 aufgerufen, sondern du konntest ihn nur als Chipset für 700 kaufen. Da hast du dann natürlich eine PIA dabei gehabt, da hast du auch sogar RAM dabei gehabt und so weiter. War aber nahezu unbezahlbar. Am Anfang hat so ein 128-Byte-Speicher $70 gekostet. Ja, im große Menge. Das heißt, wenn wir jetzt hier 512 davon nehmen, dann sind wir irgendwo bei 30.000, 40.000 Dollar rein der Chippreis. Dazu kommt dann nochmal, dass du auch ein paar Boards brauchst und noch ein paar Hilfschips und damals noch Stromversorgung hieß, richtige Menge an Kupfer im Trafo, was allein schon ein Wert war. Also, ein Ausbau für 64 Kilobyte ist praktisch undenkbar gewesen, als die Prozessoren rausgekommen sind. Dasselbe gilt auch für die anderen. Intel hat 1024x1 beziehungsweise 256x4 RAMs gehabt. Und die Besonderheit von Intel damals, EEPROMs. Intel ist ja der Erfinder des PROMs. Und das war der ganz große Vorteil. Ich bin bis heute der Meinung, dass Intel nicht so sehr, weil alle irgendwie die 8080 liebten, sofort in den Markt reingekommen ist, sondern weil die Leute von Intel EEPROMs kaufen wollten oder sollten und dann die Einkaufsabteilung den Ingenieuren gesagt hat, dann kaufen wir da auch den Prozessor, macht was damit. Meine Meinung als Erfahrung in Großunternehmen, wie das läuft, wie der Ingenieur der Zukunft, welchen Chip er hernehmen darf. Bei Intel ist interessant, weil es derweil die ganzen DIP 16 Chips waren im 150 Mill. Das heißt, du hast eine höhere Packungsdichte wegen kleinerer Chipverpackung hinbekommen. Nahezu 50% mehr, als wenn du die Motorola Chips hergenommen hast. Der EEPROM war aber dann wieder im selben Baustein wie der Motorola. Und MOS ist ja ein bisschen später, das heißt, hier haben wir schon 4K-Bit RAM als 1024x4. Das kennt jeder Commodore-Bastler, der ein Pad hat und der sich über die Speicherchips ärgert. Moos 65-50. Hat den Vorteil, wir brauchen natürlich nur noch ein Viertel der Chips. Die Chips waren damals auch bei im Jahr 78 runter auf, die waren unter 20 Mark. Ja, das heißt, wenn wir hier 128 Chips uns kaufen, dann sind wir nur noch beim Chippreis von 2000 Mark für die reinen Chips plus vielleicht nochmal 3000 für die Bots und so weiter, wo es draufkommt für 64 Kilobit. Wir sehen also, es ist eigentlich ein Ausbau von 64 Kilobyte, sind nicht nur undenkbar groß, weil wir gar nicht wissen, wie wir es füllen sollen, sondern auch für den normal denkenden Ingenieur unbezahlbar.
Das sind aber alles statische RAMs. Zu der Zeit gab es aber auch dynamische. Und die hatten ja aufgrund der weniger RAM, die sie gebraucht, den Vorteil, dass sie auch billiger waren, beziehungsweise die größere Kapazität.
Das dynamische RAM kam erst 75 von Intel und das dynamische RAM brauchte eine ganze Menge zusätzliche Ansteuerung. Das heißt, wenn du in kleinen Bereichen warst, wo man sich's noch leisten könnte, war die Ansteuerung ein deutlicher Kostenfaktor. Zum anderen waren die dynamischen am Anfang sehr teuer, weil Intel, wie mit allem, was sie immer zuerst rausgebracht haben, erstmal gemolken haben. Das ist heute noch genau dieselbe Firma. Was gestimmt hat, ist ab 78 ungefähr, 77, 78. Also, und der Großteil der Produktion ist in Richtung Großrechner gegangen, weil man mit diesen Chips zum ersten Mal Schattenspeicher aufbauen konnte. Nicht, das ist jetzt nicht dasselbe wie Cache, sondern das ist eine Art von langsamem Speicher, der aber schneller ist als eine Platte.
Aber die dynamischen RAMs waren eigentlich immer schneller. Ich kann mich erinnern, Anfang der 80er Jahre gab es von Digital Leiterplatten, die Anfang der 80er Jahre, sagen wir, 81 oder so. Ja. Da hatten die 4 Megabyte Speicher, die Digital Speicherfeste. Einmal war er größer, also im zweiten Mal war er wesentlich schneller.
Ja.
Die hatten also dort diese Dinge schon abgelöst und da gab es eine große
Gut, du redest aber jetzt von DEC, also Spielzeugrechner.
Kannst du das kurz wiederholen für den
PDP-11? Ja, Spielzeugrechner. Ich habe Großrechner gesagt. 360. Nein, es war zu dem Zeitpunkt Mitte der 70er Jahre, war bereits beim 360 üblich, dass der Hauptspeicher, zumindest die schnellen Teile des Hauptspeichers, nicht mehr aus Kernspeicher bestanden, sondern aus statischen RAMs. Die hatten bereits mehrere Kilo bis zu sogar mehreren 100 Kilobyte statische RAMs als Hauptspeicher in ECL-Technik. Und der Kernspeicher war der Lamsange-Speicher. Und Mitte der 70er, also ungefähr 10 Jahre vor DEC, wurde dieser Kernspeicher, der Lamsange-Teil, durch dynamische RAMs ersetzt. Ja? Und ganz klar, Anfang der 80er war keine Diskussion mehr über statischen Speicher. Wir sind aber jetzt hier 74, als diese Prozessoren erdacht wurden. Ja? Da war dynamisches RAM in derartiger Größe auch noch nicht bezahlbar. Das hat sich ganz schnell geändert, das sehen wir nachher gleich an den Rechnerdesigns, die kommen werden, dass bereits 78 die Frage fast entschieden war. 78 war ungefähr der Punkt, wo der dynamische im Mikrocomputerbereich den statischen überholt hat, wenn es nicht um Kleinstanwendungen ging.
Beim Z80 war die Ansteuerung dynamischer RAM eigentlich schon integriert.
Da war der Refresh integriert.
Genau,
der Multiplex gehört ja immer noch dazu.
Also der Refresh war im Prozessor mit drin.
Ja, der Multiplex musste aber noch gemacht werden.
Der Multiplex hat sich gerechnet.
Die Z80 ist aber auch zweite Generation erst. Die grundsätzlichen Designentscheidungen waren erste Generation. Guck, die Sache ist, die von heute aus rückwärts zu denken, ist wunderschön. Wir müssen aber versuchen, uns in den Gedankengut des Ingenieurs zu versetzen, der 1973 dran saß, den ersten Mikroprozessor zu bauen. Was hat der für Möglichkeiten gesehen und was für Möglichkeiten gab's? Das heißt, aus dem seiner Sicht waren 64 Kilobyte unendlich groß und unauffüllbar, weil die Kollegen im RAM-Department haben halt gerade erstmal 1 Kilobyte geliefert. Dass das Ganze wahnsinnig schnell geändert hast, hast du völlig recht. Und das ist dann wirklich umgefallen. 78 ungefähr war der Punkt. Das war dann auch die Zeit, als die DAT-80 langsam großmaßstäblich rauskam, an dem ja die ersten 16 Kilobit für Allgemeinheit verfügbar wurden. Und aber 4 Kilobit immer noch das Wichtigere waren. Sieht man zum Beispiel beim Apple II Design. Das Apple II Design ist ja für 4 Kilobit oder 16 Kilobit Speicher. Warum? Wozniak hat damals 77 4 Kilobit Speicher bekommen und 16 Kilobit Speicher nur Datenblätter. Und das war 77. Entsprechend ist die Maschine designt, dass 4 oder 16er mit diesen Umsteckstöpseln, die es im ersten Apple II gab, drin für die Adressierung, damit das auch noch zusammenrutscht und so weiter. Nochmal, du hast völlig recht mit deinem Ding, der Speicher ging ganz schnell groß und so weiter, nur hier zu dem Zeitpunkt, als die Dinger designt waren, war es schwer, sich vorzustellen, die 64 Kilobit vollzukriegen. Deswegen, wer braucht so viel Speicher? So, jetzt hoffe ich, da wische ich die richtige Maus wieder. Ah, machen wir so. Ein typischer Vertreter dieser allerersten Runde wäre jetzt der Kim 1. Der Kim 1 ist ein Rechner mit zwei, wer kennt ihn nicht? Nachsitzen. Der Kim 1 ist das Kit, mit dem die 6502 im Prinzip großmaßstäblich eingeführt wurde. Das ist das zweite Kit, was Moos verkauft hat, nach dem TIM-Kit. Das TIM-Kit war nur der Prozessor und ein ROM-Baustein. Und du hast dir deinen Rechner außenrum gebaut. Der Kim war ein vollständiger Einplatinencomputer auf einem, ein Singleboarder halt, auf einer Platine. Das Ding hatte ein ganzes Kilobyte RAM als 8x1, 2102 Chips, beziehungsweise dazu kompatible. 2 Kilobyte ROM verteilt in zwei 6530 Bausteine, die zusätzlich noch I.O.-Bausteine waren. Einer davon hieß auch wieder Kim, weil da drin war der Keyboard-Monitor für die Hex-Tastatur drin. Daraus auch der Name des Bausteins. Übrigens ein schönes Beispiel, warum die Wiki Mist ist und man da gar nicht gegen ankämpfen kann, weil es immer wieder Leute gibt, die ihr Halbwissen rein editieren. In der Wiki-Seite steht im Moment mal wieder drin, dass am Kim zwei Bausteine gab, nämlich den Kim und den Tim. Ja, stimmt nicht. Es gibt den Kim und es gibt die Kassette-Extension, also die Kassettenerweiterung, um einen Kassettenrekorder zu bedienen. Ja, der Tim ist ein extra Baustein gewesen, der 04, den es extra zu kaufen gab. Und das Programm gab es auch dann später für die Commodore, beziehungsweise war in den ersten Pads im ROM mit drin. Aber nicht der Baustein und im Kim sowieso nicht drin. In der Wiki steht es wieder mal drin. Ich hatte es schon mal vor Jahren wieder rauseditiert. Irgendwann verlierst du den Nerv vor diesem ganzen Halbwissen. Nichts gegen Wiki. Wiki lesen ist gut. Wiki lesen ist wichtig. Und jeden Wiki-Artikel, den man wirklich glauben will, vorher nochmal nachrecherchieren. So. Wir haben den, ich hoffe, das ist einigermaßen sichtbar. Wie haben die Jungs das jetzt gemacht? Die haben nur die ersten 8 Kilobyte von dem Rechner dekodiert mit einem 138er 3:8 Decoder. Davon ist das erste Kilobyte RAM, ganz klar, die 6502 braucht das RAM da unten. Im sechsten haben sie I.O. und dann nochmal das RAM, was im I.O.-Baustein drin war. Und das siebte und achte sind die beiden ROMs, die jetzt auch adresslagenmäßig auf 1C bis 1FF assembliert sind. Das heißt, selbst wenn man diesen Rechner ausbaut, dass man hier noch weitere Dekodierung macht, ja, bleiben die mitten im Speicherbereich drinstehen. Was aus heutiger Sicht völlig, nenne ich hirnrissig, aber schwer zu verstehen ist, dass man so einen ROM irgendwo mitten rein, noch dazu relativ weit unten reinlegt und den ganzen verfügbaren RAM in zwei Hälften zerteilt. Das war damals kein Nachteil, sondern ein genialer Trick. Dadurch, dass die Adresse nicht voll dekodiert wird, erscheint natürlich das, was hier auf 1FFE steht, nämlich der Reset-Vektor, erscheint natürlich auch auf FFFE. Und wenn da jetzt dann drin steht 1700 irgendwas als Reset-Vektor, Prozessor holten sich von da und hupft dann dahin. Das heißt, Man kann, ich renne schon wieder rüber, man kann hier hinten ein neues ROM machen und damit sein System woanders starten lassen und trotzdem dieses ROM weiterverwenden, weil es ja auch auf der unteren Adresslage assembliert ist. Das, was einem normal als erstes reinkommt, naja, ich kann es ja in die Adresslage oben ab F10.00 legen, tu nur nicht voll dekodieren, es funktioniert und wenn es voll dekodiert wird, rutscht es automatisch nach oben, hat den Nachteil, dass niemand dann sein eigenes ROM dazu machen kann, was zuerst den Start abfängt. Wenn man es so macht, kann man das ROM erweitern. Der Nachteil ist aber ein total zerlegter Adressraum. Auf der anderen Seite, es gab für den KIM zwei Speichererweiterungen, eine 1K und eine 4K Erweiterung, die alle hier reinpassen. Das war eh schon das meiste, was es für den Rechner zu kaufen gab. Es gab dann Third-Party-Erweiterungen, die viel mehr machten und es gab natürlich auch Hacks, wie man die ROMs ein- und ausblendet und so weiter. Aber letztendlich, wir haben hier ein Design, wo der Designer schon davon ausgeht, dass 64K eh nie voll werden, sondern dass man den Adressraum kreativ nutzt. Heute wissen wir, ist ein rechter Mist. Was sich hier zeigt, ist übrigens ein ganz generelles menschliches Denken. Wie oft fangen Leute an, wenn sie irgendeinen Datenbestand zu strukturieren haben, mit sprechenden Schlüsseln? Ja, also wir tun nicht einfach unseren ganzen Lagerbestand durchnummerieren von Itemtyp 0 bis Itemtyp irgendwas, sondern wir machen das Ganze: A ist für die Autos, B ist für die Bettwäsche, C ist für was weiß ich was und dann machen wir dahinter eine Nummer. Also einen strukturierten Schlüssel. Ein strukturierter Schlüssel ist scheiße, weil ein strukturierter Schlüssel genau das hier macht. Wir haben hier einen sinnvoll strukturierten Schlüssel. Unser Schlüssel ist ja unser Adressraum. Ja? Nur dadurch, dass wir diesen Schlüssel strukturieren, verschenken wir die Möglichkeit, den Schlüssel auch wirklich zu nutzen. Und ganz ehrlich, der Maschine ist es scheißegal, ob der Schlüssel in der Datenbank mit A, B, C oder mit 0, 1, 2, 3 anfängt. Nur mit 0, 1, 2, 3 haben wir die komplette Breite des Schlüssels zur Verfügung. Und da wie bei modernen Datenbanken dann, naja, dann machen wir halt den Schlüssel länger und länger, ist nicht wirklich eine gute Idee. Man kann jederzeit sprechende Sekundärschlüssel dazu machen und davon mehr als einen, aber der primäre Schlüssel sollte ganz einfach nur die Nummer sein. Und das ist dasselbe Denkproblem, was sich dann hier auch zeigt. Nur wenn wir ganz einfach die Adresse durchnehmen, können wir es auch voll nutzen. Aber gut, das ist ja jetzt ein Kit aus dem Jahr 1977. Das muss ja jetzt nicht wirklich so sagen, dass es so weitergegangen ist. Nehmen wir mal den nächsten schönen großen Rechner, der PET. Wir sind ja bei denselben Entwicklern jetzt. Die wollen ja jetzt natürlich einen richtig dicken, fetten, großen Rechner bauen. Entschuldigung. Bei einem dicken, großen, fetten Rechner, der zu Anfangs natürlich trotzdem nur mit 4K ausgeliefert wird, haben wir viel mehr Platz und müssen uns auch mehr Platz lassen. Also, und vor allen Dingen, wir machen ja unseren eigenen Rechner, also kommen wir völlig selbstverständlich. Also rucken die ROMs ganz nach oben. Aber es ist doch so schön einfach, wenn wir das Video auf 8000 legen. Weil zum einen da unten drunter sind 32 Kilobyte. Hey, die größte Maschine, die wir verkaufen, hat 8 Kilobyte. Obendrein ist der größte RAM-Chip, den wir verkaufen, der 6550, der besagte, 1024x4-Chip, also 1K x4. Das heißt, um das hier aufzufüllen, bräuchte man wieder 96 Chips. Kann sich ja eh keiner leisten. Es hat aber, und da kommen genau deine dynamischen rein, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, nachdem die ersten Pads auslieferbar wurden, bis das erste Third-Party-Board angekommen ist mit dynamischem Speicher, was den kompletten Speicher an der Stelle voll gemacht hat, um ein 32K-Pad zu machen. Hat auch dazu geführt, dass Commodore dann ganz schnell auch auf dynamischen Speicher umgewechselt ist für die größeren Modelle im Jahr 79, glaube ich. Parallel an der Stelle kamen zwei Bastler, das heißt ein Bastler und ein Vertriebsmensch, in Cupertino auf die Idee, auch einen Rechner zu bauen. Das heißt, jetzt muss ich wieder die Maus wegmachen. So, Ich lasse jetzt mal so sichtbar stehen, dann funktioniert das. Hilfe! Wie geht denn rückwärts? Rückwärts? Nein, aber Mäuschen. Ha! So. Es gab während der Zeit auch jede Menge anderer Rechner. Das heißt, die Rechner, die ich hier raussuche, sind nur immer Beispiele für die Zeit. Das ist jetzt kein vollständiger Überblick. Das sind nur die wichtigsten, die verschiedene Sachen zeigen, beziehungsweise die Leute eben kennen. Der Kollege Wozniak ist hergegangen und hat gesagt, ich will REM. Und dann machen wir irgendwo ganz hinten, wo es unwahrscheinlich weit hinten ist und wo wir es sinnvoll machen können, nämlich nach drei 16K-Bänken. Wie wir gerade schon gesagt haben, die 16K-Chips waren das Größte, was er Datenblätter gekriegt hat. Dreimal 16K, dann bleibt einmal 16K für den ganzen Rest über. Und dann machen wir unten im 4K-Bereich I.O. hin, lassen uns dann 4K frei für irgendwelche Erweiterungen, wissen wir noch gar nicht, wofür wir es brauchen. Dann kommt der 6K Basic und 2K, der Monitor hieß es beim Apple, bei Commodore hätten wir es Kernel genannt, beim PC nennt man es BIOS. In die 4K-Erweiterung kamen dann auch verschiedene Sachen rein. Soweit also wirklich wunderschönes, sauberes Design. Dann kam ein Problem daher und das hieß User. Und das Problem wurde wie jedes User-Problem nur verschlimmert durch die Lösung, weil die Lösung hieß Microsoft. Die Sache ist die, die Leute wollten ein Floating Point Basic, weil, das braucht man. Dass das Integer Basic sauschnell war, dass man mit dem Integer Basic eh alles machen konnte, was man wollte, bloß halt nicht auf 27 Nachkommastellen ausrechnen, wie viel Zinsen man wieder zahlen muss, die dann eh bloß gerundet werden. Nein, wir wollen Floating Point. Apple ist also hergegangen, wir kaufen das Basic von Microsoft. Microsoft hat natürlich auch zu der Zeit ganz stark gebenzt, dass sie in den Markt reinkommen. Wie bringen wir das Basic jetzt in die bereits ausgelieferten Rechner rein? In neue konnten wir hier andere ROMs reinstecken. Wie bringen wir es in die ausgelieferten rein? Der gute Voss hatte sich auch das schon überlegt. Es gab nämlich ein Inhibit-Signal auf dem Bus, mit dem man die komplette ROM ausschalten kann. Also nicht die ganze Adressdekodierung, sondern nur die ROM-Dekodierung. Beziehungsweise das ROM in dem Fall disabled hat. Also hat man eine Steckkarte gemacht, in der 12K lang, 6 Sockel für 2K ROMs, das AppleSoft Basic, genannte Microsoft Basic, drin steckte. Und der Monitor nochmal, in dem Fall dann der neue Autostart-Monitor. Das Neue an dem Autostart war, dass er durch die I.O.-Karten durchgegangen ist und geschaut hat, ob er eine startfähige Kennung findet und dann von da gebootet hat. Das heißt, die Maschine konnte nach Reset einfach booten, anstelle, dass man irgendein Go, sonst was Befehl eintippen musste. Wolltest du dich melden? Okay. Soweit alles sehr schön. Jetzt kommt aber dann die Sache, wir wollen doch noch was anderes machen. Und ich kann keine zwei Karten mit dem Inhibit-Signal machen, weil das kann ich ja nur einmal machen. Und wie müssen die sich miteinander verständigen? Außerdem will ich ja vielleicht dynamisch machen, weil für jedes eine ROM-Karte machen ist irgendwie Krampf. Es gab zwar für die ROM-Karte, gab es dann auch noch Force-ROMs und noch eine ganz obskure Snowball. Ja, das war sowas Basic-ähnliches, aber der Name ist verwirrend. Also machen wir doch an der Stelle REM. Zack, eine Karte, die hat an der Stelle 12 Kilobyte REM. In die kann man das reinladen, was das ROM sein sollte. Und das kann man auch im Schreibschutz versehen und verhält sich dann komplett wie das ROM. Darauf basierte dann zum Beispiel das UCSD-System, das P-Code-System. Der bekannteste Vertreter davon war das Pascal. Apple Pascal. Das Poster hatte damals mancher an der Wand hängen mit dem Syntaxbaum. Das war so die totale Erkennung eines Nerdzimmers, wenn das Poster an der Wand hing. Neben Pascal gab es für die Basis aber auch ein Basic, ein UCSD Basic und auch ein Fortran und ich weiß nicht, vielleicht noch ein paar andere Sprachen, keine Ahnung. Soweit hätte das jetzt jeder normale Entwickler gemacht. Der hätte vielleicht auch 16K-Chips genommen und 4K davon halt einfach stillgelegt. Nicht so der liebe Herr Wozniak. Der legt die 4K nochmal daneben. hey, das sind 4 Kilobyte, das ist so viel, wie die Grundausstattung des Rechners am Anfang war. Das können wir doch nicht verschenken. Ja, also haben wir an der Stelle noch 3 zusätzliche Gatter eingebaut und konnten das Ganze umschalten mit einem Flipflop. Das heißt, dieser 4 Ki große Abschnitt waren entweder 4K von hier oder 4K von da oben. Ja. Haben wir das erste Banking im laufenden Rechner in dem System drin. Wunderschöne Sache. Und jetzt kamen die ersten Leute drauf, mehr Speicher zu haben. Wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 1900. Die Karte kam 79 und wir sind jetzt im Jahr früher Sommer 80. Und da gab es dann eine Firma namens Saturn, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Bedürfnis der Leute nach noch viel mehr RAM. Ich beschleunige mich, okay. Nach noch viel mehr RAM hinzukriegen. Und wie macht man das? Da macht man jetzt nicht irgendwie eine Logik, die in einem Einblendebereich was hin und her schaltet. Nee, wir bauen einen babylonischen Turm. Die 64K-Karte hat einfach die 16K-Karte mal 4 genommen. Und wir haben jetzt 4 12K und 4 4K-Bereiche, zwischen denen man hin und her schalten konnte. Das Ganze gab es bis zur 256K-Karte offiziell, also von Saturn. Und von Fremdherstellern sogar bis 2 Megabyte. Es ist ein Wahnsinnsding. Funktioniert aber blendend. Funktioniert blendend. Wenn du durch einen Treiber gehst, problemlos. Jetzt haben wir natürlich wieder die Firma Commodore. Die fängt mit ihrem 64er alles neu an und kann dann alles viel besser machen und hier gleich ein richtiges Memory Management einbauen. Oder? Nein, das ist Commodore. Ja, wir haben 64K und das Einzige, was wir machen können, ist andere ROM-Bereiche drüber blenden oder ausblenden und aus. Mehr geht nicht. Commodore selber hat dann schon Erweiterungen noch gemacht. Es gab dann die REU, RAM Expansion Unit. Die hat aber nicht einfach RAM eingeblendet, sondern das war eine große RAM-Disk, die über einen eigenen DMA-Controller Speicher austauschen konnte. War flott, war eine geniale Lösung, war aber dann mit dem Ende von Commodore auch nicht mehr verfügbar. Sind parallel Leute draufgekommen, das kann man doch irgendwie machen und wir führen das Georam ein. Das Ding hat jetzt 256 Byte im I.O.-Bereich genommen und da pageweise ein RAM eingeblendet. Das heißt, das war extrem kompliziert zuzugreifen. Dazu gehört noch eine wirklich hirnrissige Logik. Wir haben ja 512K Speicher in 256 Byte Pages. Da wäre es jetzt dann doch sinnvoll, wenn man an der Stelle eine 14-Bit-Nummer hernimmt, mit der man die Pages einblendet. Ein Byte hat die unteren 8-Bit, das andere die oberen 6-Bit. Nein, es gibt dann niederwertiges Byte, wo 6-Bit genutzt werden und dann gibt es die drüberliegende Adresse im anderen Byte. Das heißt, man musste bei jeder Adressberechnung hin und her shiften. Erst beim NeoRAM, wenn das mit vollen 2 Megabyte ausgestattet ist, kann man die ganzen Bytes logisch drehen und kriegt eine vernünftige Adressierung hin. Ach Gott. Schnelldurchlauf. Apple IIe kann man ja alles neu und besser machen. Was machen wir? Wir machen es noch komplizierter. Wir legen eine zweite 64K-Bank parallel und verdoppeln einfach das Grundgerät. In der Z80 geht es natürlich viel schöner. Sinclair denkt natürlich nur an seine Logik und macht eine Banking-Sache, die alle Banks auf 0 bis 4000 einblenden kann. Amstrad hat ja einen Rechner mit 64K am Anfang rausgebracht, mal 2 für 128K, kommt jetzt zum ersten Mal ein sinnvolles Banking-Schema her. Man hat 2 64K-Banks, die man variabel entweder die oder die einblenden kann, aber immer nur ganz und kann damit CPM laufen, wenn man es in hat damit erstmal 2 Banks. Und dann gibt es einen Sondermodus, wo der diese Bank hier immer nur die 7er einblendet. Und damit habe ich das Speichermodell von CPN3, dass ich nämlich eine große TPA habe und einen Teil des Betriebssystems in die zweite Bank geschoben habe. Und es gibt noch einen weiteren Mode, der sehr obskur zum Booten dient. Für Ihren eigenen Rechner gab es dann auch noch die Möglichkeit, hier alles hintereinander zu legen. Und jetzt sind wir dann bei der Höhe aller Z80-Entwicklung, der KC85. Der KC85 ist das Speichermonster schlechthin. Und bevor wir jetzt in die Details reingehen, schaut euch einfach nur das Bild an. Das hier ist nur das Grundgerät mit zwei RAM-Erweiterungen. Es gehen aber noch jede Menge an ROM-Modulen, es gehen noch spezielle andere Erweiterungen. Es ist wirklich das Speichermonster, unheimlich flexibel eigentlich, aber an der Stelle auch noch nicht wirklich ausreichend. Und das wäre jetzt der zweite Teil, den verschieben wir auf nächstes Jahr. Fragen? Keine Fragen. Das heißt, ihr habt gut geschlafen. So. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin noch ein bisschen länger da. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach vor.